Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Medientag.
Mit Fabian. Hallo. Und heute haben wir jede Menge tierische Tipps für euch zum Gucken und zum Lesen. Nachher in unserem Buchtipp geht es zum Beispiel um ihn hier. Klingt wie ein Hund, heißt aber wie eine Katze, Miezi. Und Miezi ist der Hund von Mael. Und seine Katzennamen, das ist nicht das einzige Merkwürdige an ihm.
Wenn Mael und seine Eltern Fernsehen gucken und da ein Fußballspiel läuft, in dem zum Beispiel ein Afrikaner spielt, dann bellt der Hund den Fernseher an und verhält sich wieder ganz komisch.
Ein Hund, der bellt, wenn er Afrikaner sieht. Ob Miezi wirklich ein Rassist ist und wie man Rassisten ja vielleicht auch heilen kann, das hören wir später in unserem Buchtipp Hilfe, mein Hund ist ein Rassist. Außerdem geht es noch um einen meiner absoluten Lieblingsbären, Paddington. Der zweite Teil kommt übermorgen in die Kinos, Paddington 2. Ob sich der Film lohnt, verrät uns gleich Kakadu-Kinofrau Anna Wollner. Und ich verrate euch schon mal unsere Telefonnummer 08002254 2254, denn zu gewinnen, da gibt es gleich auch noch was. Die Nummer, die könnt ihr euch schon mal merken, denn jetzt geht es um einen ganz besonderen Bären. Der war übrigens mein allererstes Kuscheltier, das habe ich bis heute noch. Es geht um den vielleicht bestbekleidetsten Bären der Welt. Der hat immer einen blauen Dafür-Coat an, einen roten Hut und darunter, da trägt er immer sicher einen Toast mit Orangenmarmelade drauf. Klar, die Rede ist von Paddington. Wer die Bücher, Filme und Serien gelesen oder geguckt hat, der weiß, Paddington ist aus Peru nach London gekommen, am gleichnamigen Bahnhof gestrandet, also an Paddington, und von der Familie Brown adoptiert worden. Das war auch Thema im letzten Paddington-Kinofilm. Am Donnerstag gehen die Kinoabenteuer von Paddington jetzt aber weiter. Der heißt ganz schlicht Paddington 2, der neue Film. Und Kakadu-Filmfrau Anna Wollner hat den Film schon für uns gesehen. Anna, im ersten Film ging es ja vor allem darum, dass Paddington sich in London und so in dieser allgemeinen Zivilisation mit Menschen zurechtfinden muss. Ist er mittlerweile richtig angekommen?
Ja und nein, denn ein paar Sachen, die kann er immer noch nicht so richtig. Zähne putzen zum Beispiel und Ohren sauber machen, da verwechselt er immer gerne was, denn für letztes, also fürs Ohren sauber machen, nimmt er noch immer die elektronische Zahnbürste von seinem Adoptivvater Mr. Brown. Es sind sogar zwei, aber woher soll er auch wissen, dass die Dinger eigentlich für die Zähne sind und nicht dafür da sind, um sie in die Ohren zu stecken, um Ohrenschmalz zu entfernen. Aber Familie Brown hat ihn trotzdem mittlerweile so richtig ins Herz geschlossen. In der Nachbarschaft hat er Freunde gefunden und weil Paddington selber auch ein sehr großes Herz hat, will er seiner Tante Lucy, eben jener Bärendame, die ihn in Peru aufgezogen hat, zu ihrem 100. Geburtstag etwas ganz Besonderes schenken. Und im Antiquitätenladen von Mr. Gruber, da wird er fündig.
Oh, was ist das?
Ah, das muss das Pop-Up-Buch sein. Sehr interessant.
Wirklich?
Weißt du, Madame Koslovas Urgroßmutter, die den Jahrmarkt gegründet hat, war auch eine außergewöhnliche Künstlerin. Und jedes Mal, wenn sie eine neue Stadt besuchten, bastelte sie ein Pop-Up-Buch zur Erinnerung.
Oh.
Und das hier ist London.
Es ist wunderschön. Tante Lucy hat immer davon geträumt, nach London zu kommen und hatte nie die Chance dazu. Aber würde sie das hier sehen, wäre es so, als wäre sie doch endlich hier.
Und in diesem Moment faltet sich dieses Buch auf und du siehst wirklich, wie die beiden durch das Bilderbuch spazieren, durch London. Das ist ganz, ganz toll. Aber bevor Paddington das Buch dann kaufen kann, wird es von einer zwielichtigen Gestalt geklaut. Und dummerweise wird Paddington verdächtigt, weil seine Spuren am Tatort waren und er kommt tatsächlich ins Gefängnis.
Oh nein, was macht Paddington dann?
Er muss beweisen, dass er unschuldig ist. Er und seine Familie, die Browns.
In der letzten Woche wurden diese drei undurchsichtigen Gestalten alle dabei gesehen, wie sie an drei Londoner Sehenswürdigkeiten herumspionieren.
Oh.
Wir denken, dass der Dieb, den du gesehen hast, zu einer Bande gehört.
Die das Pop-Up-Buch als Schatzkarte benutzt.
Naja, das ist eine Theorie.
Habt ihr rausgefunden, wer sie sind?
Noch nicht, Schätzchen.
Vielleicht sollte ich mal einen Blick darauf werfen.
Verzeihung, aber das ist ein privates Gespräch.
Oh, das ist schon in Ordnung, Mr. Brown. Das ist mein Freund, Knuckles.
Wie geht's?
Und das ist Phipps.
Guten Tag.
Spoon.
Hallo.
Jimmy the Snitch.
Alles klar.
T-Bone.
Was geht?
Der Professor.
Auch.
Squeaky Pete.
Hallo.
Ja, das sind eigentlich alles ganz finstere Gestalten, nämlich Paddingtons Mitgefängnisinsassen. Aber weil der Bär eben vor nichts und niemandem Angst hat und in jedem Menschen das Gute sieht, freundet er sich mit den Häftlingen an und macht, das klingt komisch, aber so aus dem Gefängnis ein ganz liebenswertes Zuhause.
Paddington ist also mutig und freundlich und allen aufgeschlossen. Was macht ihn denn sonst noch so im Film aus?
Er ist auch noch tollpatschig, chaotisch und hat eben ganz viel Herzenswärme, die er gerne teilt. Und wir als Zuschauer, die können uns in ihm wiederfinden. Und das meint auch Hugh Bonneville, der Schauspieler, der im Film seinen Adoptivvater Mr. Brown spielt.
Paddington ist ein Fremder an einem fremden Ort. Wir alle waren schon Paddington.
Wir sind alle schon an eine neue Schule, in eine neue Stadt oder ein neues Land gekommen. Und wir alle brauchten in diesen Momenten Hilfe und haben versucht, uns anzupassen. Deswegen fühlen wir mit Paddington. Aber wir wollen auch gleichzeitig sehen, was er im Schilde führt. Immer wenn etwas schief geht, fängt er einfach von vorne an. Er sieht in allem immer das Positive. Er ist ein Optimist. Er ist neugierig, hat gute Manieren und ist immer höflich. Das ist auch nicht schlecht.
Ja, und obwohl Paddington ja animiert ist, passt er perfekt in das Umfeld der Menschen, so dass man das irgendwann vergisst und wirklich denkt, dass Paddington ein echter Bär ist.
Ich höre da so leichte Schwärmerei bei dir raus. Zumindest was Paddington angeht. Ist der Film denn genauso toll wie sein Hauptdarsteller?
Für mich ist es wirklich einer der schönsten Kinder- und Familienfilme des Jahres. Voller Fantasie, voller Spaß und ganz viel Liebe fürs Detail. Ist eine Geschichte, die nicht ganz so düster ist wie im ersten Teil, aber trotzdem spannend und mit so viel Humor und Freude umgesetzt. Deswegen sage ich jetzt Ende November, schöner wird's nicht mehr in diesem Kinojahr.
Paddington 2 ist ab Donnerstag im Kino und Anna hat mal wieder ein Paddington-Kinopaket für uns klargemacht. Anna, was ist da drin?
Da ist drin zum Beispiel ein Jutebeutel und Paddington selbst, also nicht in Original, also ein echter Bär zu Hause wäre dann vielleicht doch ein bisschen groß. Er ist aus Plüsch und nur 15 cm hoch.
Aber sieht sehr niedlich aus. Wenn ihr das gewinnen wollt, dann ruft schnell an 0800 2254 2254. Ich will von euch wissen, was ist Paddington am liebsten? Wenn ihr es wisst, ruft an 0800 2254 2254. Und während ihr anruft, gibt's Musik aus dem neuen Paddington-Film. Tabago and the Lime, Wap and Scrub.
Here's a little song to help you get along. Gets you out the door to do a tiny chore. Take some soap and water, mix them up together. Splash it on the window. Rubbing left to right, till it's shining bright. Rub with all your might, left and right. Make it bright, rub and scrub. With your tub, left and right. Make it bright, rub and scrub. With your tub.
Paddington 2, so heißt der neue Kinofilm, den uns Anna Wollner gerade vorgestellt hat. Und es gibt einen Paddington-Kinofilm zu verlosen. Hier sind ganz, ganz viele Kinder, die angerufen haben. Ich mach jetzt mal, nee Anna, wir machen es so. Sag mir mal eine Nummer zwischen 1 und 6.
2.
Dann nehme ich jetzt die Nummer 2 dran. Hallo, wer ist denn da? Hallo?
Hallo, hier ist die Alena.
Hallo Alena. Alena, ich hatte ja eine Quizfrage an dich gestellt. Und ja. Zwar, was isst Paddington, der Bär, am liebsten?
Toastbrot mit Orangenmarmelade.
Oh, Anna, ist das richtig?
Das stimmt.
Und wir haben ja auch noch ein Kakadu-Studio-Publikum. Ist das richtig? Alina, herzlichen Glückwunsch. Das Paddington-Kinopaket, das schicken wir dir zu. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Tschö.
Hallo?
Weißt du, was ich nicht verstehe, Kakadu? Hm? Warum muss Rolf Riesentiger nie aufs Klo? Wie macht er das? Ich muss ständig, er muss nie.
Rolf Riesentiger ist ein Filmheld. Filmhelden gehen nicht aufs Klo.
Na, das kann nicht sein. Rolf Riesentiger ist genauso ein Tiger wie ich. Der muss auch mal müssen.
Aber der ist doch nur im Fernsehen.
Dann macht er in den Fernseher.
Tiger, der macht doch nicht in den Fernseher. Denk doch mal logisch.
Ja, du meinst, er macht neben den Fernseher? Das hätte ich nicht von ihm gedacht.
Jetzt machen wir einen Abstecher in die Welt des Films, also hinter die Kamera. Es geht um den Beruf der Kamerafrau oder des Kameramanns, also der, der für das Aufnehmen der Bilder verantwortlich ist, sobald hier dieses Signal kommt.
Action!
Kamerafrau oder Kameramann ist für viele ein Traumjob. Deswegen stellen wir euch diesen Beruf heute mal genauer vor. Christian Marohl, der ist Kameramann, unter anderem bei der Sendung Löwenzahn. Und Kakadu-Reporterin Jessica Zeller hat zusammen mit Flora und Lenja Christian bei einem Drehtermin begleitet und mit ihm über seine Arbeit gesprochen.
Wir sind jetzt hier auf dem Bauwagengelände, wo wir alles drehen, was mit dem Bauwagen ist.
Also der ist blau und hat oben so eine Art Terrasse auf dem Dach.
Ja, man hat sich irgendwie alles größer vorgestellt.
An einem sonnigen Freitagvormittag in Hennigsdorf in der Nähe von Berlin. Hier in einem beschaulichen Wohnviertel steht der Bauwagen von Fritz Fuchs.
Und die Hundehütte von Keks steht hier auch.
Und das Grundstück vom Nachbarn Herrn Paschulke, der Kiosk von Jasmin. Eben alles, was zur Fernsehserie Löwenzahn dazugehört. Und viele Menschen, mindestens 20, die heute in Bärstadt mit Dreharbeiten beschäftigt sind. Producerin Julia Peters stellt sie uns vor.
Jetzt können wir aber gerade Christian mal Hallo sagen. Das ist ja super. Hallo. Das ist Christian, unser Kameramann.
Hallo, Christian, grüß dich.
Christian ist Kameramann.
Ich mache seit 2009 Löwenzahn mit einer kurzen Unterbrechung und ich glaube, ich habe bestimmt jetzt schon 20 Folgen gemacht. Ich habe als Kind immer die alten Folgen gesehen in den 80er Jahren und war ein echter Fan von Löwenzahn. Und das war natürlich ein toller Zufall, dass ich dann als Kameramann, der ich dann geworden bin, dass ich dann hier auch die Serie drehen darf.
Bei seiner letzten Szene saß Christian mit seiner Kamera hinten in einem Kleinbus und hat Charlie, die Cousine von Fritz Fuchs, von vorne gefilmt, als sie auf dem Fahrrad die Straße heruntergefahren ist.
Es gibt Fahraufnahmen, die gemacht werden müssen und dann bauen wir halt die Kamera in den Bus ein und fahren vor den Schauspielern her.
Und was muss man da beachten?
Vor allen Dingen die Sicherheit, dass keiner zu Schaden kommt, weder die Schauspieler noch die Leute im Auto. Und an zweiter Stelle ist es natürlich wichtig, dann, dass das Bild schön wird, was wir drehen wollen.
Während andere im Team für die Sicherheit sorgen, sind Kameramänner und Frauen für gute Bilder bei Film und Fernsehen verantwortlich.
Als Kameramann bekomme ich als erstes die Drehbücher. In diesem Fall waren es 3 Bücher. Eine Sendung hat eine Länge von 25 Minuten. Die Bücher muss ich erstmal durchlesen. Und dann entwickle ich zusammen mit dem Regisseur eine Idee für den Film. Also was wollen wir erzählen? Wie soll der Film aussehen? Hat der Tempo? Ist er eher lustig oder ist er eher traurig? Und danach richtet sich dann auch die Bildgestaltung.
Also welchen Ausschnitt Christian für die Einstellung seiner Kamera wählt?
Der muss auch die richtigen Bilder also die richtigen Momente einfangen und die richtige Perspektive, damit es halt gut aussieht.
Es gibt Einstellungen, die rufen vielleicht Angst vor, die rufen Freude hervor, die machen neugierig, die bauen Spannung auf. Also praktisch mit dem Ausschnitt, den ich mit der Kamera wähle, kann ich was erzählen.
Das Gesicht von Fritz Fuchs ganz nah, wie er erschrocken in die Kamera blickt. Oder an der Seite mit Hund Keks, wie er friedlich von Weitem zu sehen ist. Es ist Christians Entscheidung, was er dem Zuschauer wann und wie zeigen möchte. Dafür muss er ziemlich kreativ sein und die ganze Geschichte im Kopf haben. Das lernt man beim Studium an der Filmhochschule. Und was müssen Kameraleute sonst noch so drauf haben?
Die Kamera stillhalten und konzentriert sein.
Ja, Geduld haben.
Stimmt, ein Kameramann muss geduldig sein. Oft sieht man Filmteams in der Stadt drehen und dann denkt man sich, warum stehen die Leute alle rum, warum macht keiner was? Und dann wird halt gebaut, dann wird das Licht gebaut oder die Ausstattung baut irgendwas. Und dann müssen halt alle warten, bis diejenige Abteilung fertig ist und dann kann erst gedreht werden. Ja, Film heißt auch warten.
Schauspieler Guido Hammesfahr, der bei Löwenzahn den Bauwagenbewohner Fritz Fuchs spielt, kann das nur bestätigen.
Der große Unterschied jetzt beispielsweise zur Bühne ist, dass man die Sachen ganz oft wiederholen muss und natürlich auch so stehen muss, dass die Kamera einen gut sieht. Das sagt mir der Kameramann oder die Kamerafrau eben vorher auch und deshalb probt man das Ganze auch.
Danke.
Danke auch, wir machen es nochmal.
Und Action.
Bis zu 10-mal wird eine einzelne Szene wiederholt und nach einem ganzen Drehtag sind nur wenige Minuten im Kasten, wie man in der Filmsprache sagt. Doch was Christian an seinem Beruf nervt, ist weniger das Warten am Filmset als die Unsicherheit zwischen den Projekten. Kameraleute sind nur selten fest angestellt und arbeiten immer von Film zu Film.
Also manchmal ist es so, da muss ich 3-4 Monate auf ein Projekt auch warten. Gerade im Winter, wenn das Wetter schlecht ist, wenn das Licht weg ist, dann wird wenig gedreht und dann weiß ich mir nicht, kommt ein Film, kommt keiner, kann ich in Urlaub fahren, kann ich mit meiner Familie vielleicht was machen.
Dafür kann Christian mit seiner Kamera die ganze Welt erkunden.
Genau, also ich drehe Serien und Spielfilme und aber auch Dokumentarfilme und mit den Dokumentarfilmen bin ich sehr weit gereist. Also ich war in der Antarktis bei den Pinguinen, ich war in Spitzbergen bei den Eisbären, ich war im Dschungel bei den Gorillas, überall.
Kakadu-Reporterin Flora, Lenja und Jessica Zeller haben Kameramann Christian bei seiner Arbeit begleitet. Falls ihr jetzt da draußen Lust habt, euch mal selber als Kamerakind zu probieren, es gibt eigentlich in fast allen deutschen Städten so Ferienkurse, speziell für Kinder, wo man mal in die Kameramannarbeit reinschnuppern kann. Jetzt geht es um ein ernsteres Thema, Rassismus. Das ist, wenn Menschen andere Menschen nicht akzeptieren, weil sie anders sind. Also zum Beispiel, weil sie eine andere Hautfarbe haben oder eine andere Religion haben oder auch nur eine andere Sprache sprechen. Also so eine vollkommen bescheuerte Einstellung. Die französische Musikerin und Autorin Audrey, die hat sich auf ihren Reisen rund um die Welt über diesen Rassismus Gedanken gemacht und ein ja sowohl ernstes als auch irgendwie witziges Kinderbuch über das Thema geschrieben. Es geht um den rassistischen Hund, Miezi heißt der. Kakadu-Reporterin Marlene und Karin Hahn, die haben das Buch Mein Hund ist ein Rassist gelesen und sagen uns jetzt, ob Hunde überhaupt Rassisten sein können.
Mal ist ein Junge, der in Paris lebt und er findet vor seiner Haustür einen weißen Welpen. Die Eltern sind erst nicht so begeistert von dem Hund und wollen ihn ins Tierheim bringen, aber Mal will unbedingt diesen Hund behalten.
Einen Monat später war der Hund immer noch bei uns. Ich hatte ihn Miezi getauft, weil er wie eine Katze schnurrte.
Aber Hund Miezi, so klein wie er ist, kann auch richtig wild bellen und knurren. Seltsam ist nur, wem er da ständig ankläfft.
Wenn Mael und seine Eltern Fernsehen gucken und da ein Fußballspiel läuft, in dem zum Beispiel ein Afrikaner spielt, dann bellt der Hund den Fernseher an und verhält sich wieder ganz komisch.
Als Mael seinen besten Freund Laurent bittet, auf Miezi aufzupassen, endet alles im Chaos. Schnell müssen die Eltern von Mael kommen und den Hund abholen.
Meine Mutter erklärte mir, dass manche Hunde bisweilen sehr überraschende Reaktionen zeigten und dass ich nichts gegen Miezis tiefes Inneres ausrichten konnte. Sie betonte, dass sein tiefes Inneres sein eigentlicher Charakter war. Das betraf auch Dinge, die wir nicht über ihn wussten.
Was hat der Hund erlebt, dass er immer wieder Menschen mit dunkler Hautfarbe anbellt? Hat er einfach nur Angst? Oder ist der Hund wirklich rassistisch? Das behauptet die Mutter von Laurent, denn sie ist, wie ihr Sohn, schwarz.
Rassistisch ist, wenn Menschen oder Tiere auf Schwarze oder Chinesen oder auch Weiße besonders aggressiv reagieren.
Meine Mutter entschied, dass wir uns mit dem Tierarzt beraten mussten. Dummheit ist schwer heilbar, behauptete mein Vater.
Der Tierarzt rät Maels Mutter, mit Miezi zum Hundepsychologen zu gehen. Allerdings bringen die teuren Sitzungen weder für den Hund noch seine Familie irgendetwas. Ganz im Gegenteil, es kommt noch schlimmer.
Laurent möchte nicht mehr mit Mael sprechen, weil er denkt, dass der Hund nur deswegen rassistisch ist, weil die Eltern und Mael auch rassistisch sind und es sich auf den Hund überträgt. Mael ist richtig traurig, dass alle anderen ihn für einen Rassisten halten und will es unbedingt ändern.
Er versucht immer wieder, mit seinen Klassenkameraden ins Gespräch zu kommen.
Sie können nicht akzeptieren, dass ein Tier andere Gedanken und Vorlieben haben konnte als sein Herrchen. Ich verteidigte mich, indem ich sagte, mein Hund liebt Trockenfutter, ich nicht. Doch es braucht mehr als einen Vergleich mit Trockenfutter, um eine ganze Gruppe von ihrer Meinung abzubringen.
Und dann kündigt Tante Kati aus der Karibik ihren Besuch an. Sie ist die Schwester von Maels Vater, also weiß. Ihr Mann und die Kinder jedoch sind schwarz. Zum Glück kümmert sich Emma, eine Freundin von Mael, die auch ein bisschen in ihn verliebt ist, um den Hund.
Der Vater ist ganz begeistert von Miezi, weil er ist sehr rassistisch und er findet es toll, dass der Hund jetzt auch rassistisch ist und fühlt sich sehr verbunden mit ihm.
Emma ist total sauer auf ihren rassistischen Vater und Mael ist traurig, denn bisher fand er Emmas Vater immer ganz nett. Als der Vater jedoch beim Gassigehen Miezi aus den Augen verliert, suchen die Hausbewohner, Schwarze wie Weiße, gemeinsam in Paris nach dem kleinen Hund.
Ich glaube, es gibt so viel Rassismus, weil die Leute irgendjemand brauchen, um sich über ihn aufzuregen und denken, ja, der nimmt jetzt mir die Arbeit weg und der ist an meinem ganzen Unglück schuld. Und deswegen lassen sie die Wut an bestimmten Leuten aus, die nicht so sind wie sie selbst.
Zum Glück wird der Hund Miezi durch eine wahre Heldin gerettet. Und diese hat eine dunkle Hautfarbe. Von ihr ist nicht nur Miezi, sondern auch Emmas Vater tief beeindruckt.
Ich fand am Buch interessant, dass jemand, der rassistisch ist, nicht immer rassistisch bleiben muss. Ich glaube, Leute ändern ihre Meinung, wenn sie jemand, gegen den sie etwas haben, genau kennenlernen und sich vielleicht auch mit ihm anfreunden.
Kakadu-Reporterin Karin Hahn hat uns Mein rassistischer Hund vorgestellt. Unser Kinderbuchtipp heute. Mein rassistischer Hund ist im Little Tiger Verlag erschienen. Alle Infos zum Buch gibt es wie immer auch nochmal auf www.kakadu.de. Morgen ist Buß- und Bettag. Das ist ein evangelischer Feiertag. Bevor ihr jetzt da draußen anfangt zu jubeln, am Buß- und Bettag ist leider nur in Sachsen schulfrei. Aber es gibt dennoch Grund zum Jubeln, denn morgen ab 15 Uhr ist wieder Kakadu-Musiktag. Wir hören uns morgen an, wie Gebete und Kirchenmusik in anderen Ländern klingen, und das hört sich teilweise sehr stark nach Jubeln an. Mehr Kirchenmusik, Jubeln und Gebete morgen ab 15 Uhr, denn hier bei Deutschlandfunk Kultur jubeln jetzt die Kollegen der Tonart für euch weiter. Ich bin Fabian. Tschüss.
Hallo? Tiger und ich spielen manchmal Kochshow. Aber mal unter uns. Die Katze hat keine Ahnung vom Kochen.
Starkoch Kakadu stellt sein neues Nudelrezept vor.
So, heute zeige ich euch, wie ihr etwas kochen könnt, das schnell geht, billig ist und auch noch herrlich aussieht.
Ah, toll. Ein Rezept für jeden Tag.
Ja, oder wenn ganz spontan Gäste kommen. Also, auf die Tellermitte dekoriert ihr ein Stück Butter. Dann nehmt ihr rohe Spaghetti, brecht sie in Stücke, so, und steckt sie von allen Seiten in die Butter. Ihr könnt das Ganze noch mit etwas Petersilie verzieren. So zum Beispiel.
Ja, aber Kakadu, das ist ja ungenießbar.
Tiger! Es geht schnell, es ist billig, es sieht toll aus. Schmecken kann es nicht auch noch.